Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer. Jeden Monat nimmt uns Papst Benedikt XVI. Mit hinein in ein Gebetsanliegen. Im März 2009 liegt ihm auf dem Herzen, dass die gesellschaftliche Rolle der Frau überall auf der Welt mehr geschätzt wird. Um dieses Anliegen als Hörerinnen und Hörer besser mittragen zu können, wollen wir uns in dieser Sendung mit diesem Themenbereich beschäftigen. Wie steht es denn um die Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft? Je nach gesellschaftlicher Struktur, Weltanschauung und Religion erfährt die Frau tatsächlich eine unterschiedliche Wertschätzung in der Geschichte wie heute. Und wie steht es denn um die Rolle der Frau in der heutigen Kirche? Für viele gilt die Kirche hier als, ja, vielleicht kann ich sagen, etwas rückständig. Andere sehen sie aber gerade auch in der Wertschätzung der Frau sogar in einer echten Vorreiterrolle. Darüber möchte ich mich mit einer Frau unterhalten, die selbst im Vatikan arbeitet und das Zentrum der römisch-katholischen Kirche von innen her kennt. Sie ist Redakteurin bei Radio Vatikan und hat ein Buch über Frauen im Vatikan geschrieben. Grüß Gott, Gudrun Seiler.
Grüß Gott, Herr Klose.
Frau Seiler, Sie sind in St. Pölten in Österreich geboren. Sie haben vergleichende Literaturwissenschaft, Romanistik und Philosophie studiert. Seit 1997 haben Sie als Autorin, Redakteurin und Journalistin für diverse Radiosender, unter anderem auch den österreichischen Rundfunk, gearbeitet. Bei Radio Vatikan in Rom sind Sie seit 2003 und dort produzieren Sie Beiträge zu Religion und Kultur für deutsche und Schweizer Radiosender. Frau Seiler, Einstiegsfrage: Wie erleben Sie sich selbst als Frau im Vatikan?
Ja, also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich damals vor 6 Jahren nach Rom gekommen bin, schon mit dem Arbeitsvertrag von Radio Vatikan in der Tasche. Und da habe ich mir schon so vorher überlegt, man weiß ja auch vorher nicht so wahnsinnig viel über dieses Arbeitsumfeld, nicht? Und ich habe mir gedacht, mal, wie wird denn das sein und wird es da Frauen geben? Was wären das, wenn es sie gibt, was wären das für welche sein? Wie werde ich mit diesem ganzen Arbeitsfeld zurück zu Rande kommen? Und dann habe ich gesehen, schon am ersten Arbeitstag, also im Radio gibt es viele Frauen. Wir sind unter den Redakteuren, im Redaktionskörper sind wir ungefähr die Hälfte tatsächlich, 50-50. Und das sind Frauen wie du und ich, also alle ganz normal. Es gibt einige auch Ordensfrauen natürlich und Frauen, die Privatgelübde abgelegt haben. Und das Arbeitsumfeld ist also jetzt wirklich nicht sonderlich herausgehoben, besonders. Also dass da jetzt jeden Tag mit Weihrauch jemand durch die Gänge marschieren würde. Nein, das ist es überhaupt nicht. Insgesamt ist der Vatikan aber natürlich überwiegend ein Priesterstaat, ganz klar. Ich habe mich aber dann immer bemüht, als Redakteurin von Radio Vatikan gezielt auch Frauen im Vatikan auf Sendung zu nehmen, also bei gleicher Qualifikation sozusagen. Und daraus ist dann im Laufe der Zeit auch dieses Buch geworden über die Frauen im Vatikan.
Bevor wir das ein bisschen weiter vertiefen, würde ich gerne mit Ihnen zuerst über die allgemeine Rolle der Frau in der Gesellschaft sprechen, über das Bild der Frau. Wie stellt sich das Bild der Frau für Sie im Moment dar?
Also ich glaube, dass wir da gesellschaftlich, wenn wir über Europa reden, richtig große Fortschritte gemacht haben. Man kann theoretisch die gesellschaftliche Rolle der Frau heute gar nicht hoch genug einschätzen. Also da geht es um berufliche Qualifikationen, es geht auch um persönliche Stärken, es geht um die Rolle der Frau in der Familie, die ja heute in bestimmten Kreisen bei uns eher gering geschätzt wird oder gar als zweitrangig angesehen wird. Und ich glaube, hier sind wir bei einem echten Kernthema. Also ich glaube, das gesellschaftliche Thema heute, wenn es um die Frau geht, ist wirklich die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also Vereinbarkeit, was so als typisches Frauenthema geboren ist, heute aber natürlich ein echtes Thema ist, das auch den Mann betrifft. Also ein Familienthema, eine Familienfrage. Die Männer sind im Boot im Idealfall. Und ich denke, der Schlüssel zum Verständnis der Sendung der Frau aus katholischer Sicht ist dem christlichen Ideal des Dienens treu bleiben. Das soll zwar dieses Dienen nicht nur ein Ideal für Frauen sein, sondern auch für Männer. Das päpstliche Lehramt sagt dazu, dass es auch die Aufgabe der Frau ist, diese Haltung dieses Ideal des Dienens allen immer wieder in Erinnerung zu rufen, in der Gesellschaft und auch in der Familie. Also das Kernprinzip dieses katholischen Feminismus, wenn wir das nennen wollen, ist eben die Überzeugung, dass die Familie an erster Stelle steht. Also sowohl für den Einzelnen wie auch für die Gesellschaft. Und darüber, und soweit ist der katholische Feminismus heute, darüber bleibt es aber dem Augenmaß einer jeden Familie selbst überlassen, ob sich das gute Beispiel der Mutter dann ausschließlich in häuslicher Tätigkeit zeigt. Jedenfalls in den Dokumenten des katholischen Lehramts steht eben davon nichts, dass die Frau nach der Geburt des ersten Kindes für immer zu Hause bleiben muss. Steht auch nichts davon, dass Männer Alleinverdiener sein müssen. Aber an erster Stelle steht halt tatsächlich der Dienst. Und der Dienst in einem weltlichen Beruf oder in einem Ehrenamt gilt auch für eine Mutter heute als legitimer Weg der Christusnachfolge, solange die Familie die Nummer eins bleibt. Ja, und so gewendet hat ja auch diese eher unfruchtbare Rabenmütterdebatte, die ja in Deutschland gesellschafts- und frauenpolitisch das Thema dominiert, die hat da keine Chance, denn berufstätige Mütter sind aus diesem Blickwinkel des Dienstes eben nicht automatisch in der Kategorie der schlechteren Mütter einzuordnen, solange die Familie an erster Stelle bleibt.
Sie verwenden jetzt verschiedene Begriffe schon, wo ich gerne auch einhaken möchte. Sie haben gerade den Begriff des katholischen Feminismus geprägt. Hm. Feminismus ist ja eigentlich für viele ein negativer Begriff, weil sie eben damit ganz viele Bilder, Ideen, Vorschläge verbinden. Wenn Sie sagen katholischer Feminismus, ist es für Sie erstmal Feminismus ein neutraler Begriff und Sie füllen den dann von katholischer Seite neu auf?
Also ich glaube, wenn wir so uns in der Geschichte umsehen, die Frauenbewegung an sich hat ja christliche Wurzeln. Es gab vor 100 Jahren eine katholische Frauenbewegung. Bevor wir uns das irgendwie aus der Hand haben reißen lassen und das mehr in eine marxistische Ecke gewandert ist, die dann in den 70er Jahren ganz stark hochgekommen ist. Ich glaube, wir haben da als Katholikinnen viel verpasst. Und es ist längst an der Zeit, und zum Teil auch schon geschehen, dass wir eine katholische Sichtweise auf das Frauenthema entwickeln. Also wir sind schon dran gegangen, Gott sei Dank. Wir sprechen immer wieder, also herausragende Exponentinnen einer katholischen Frauenbewegung heute, die gibt es ja. Und es gibt sie zum Beispiel auch im Vatikan. Das ist eine Mary Ann Glendon, eine US-amerikanische Juristin, die im päpstlichen Laienrat ist und auch jahrelang Präsidentin der Päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften war, oder auch die Norwegerin Janne Haaland Matlary, die mal Vize-Außenministerin ihres Landes gewesen ist. Und beide waren zum Beispiel auch bei der UNO-Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 für den Vatikan zugange. Und da geht es halt darum, wie diese beiden Frauen und auch andere katholische Vordenkerinnen immer wieder vorschlagen, eine neue Sicht, also einen katholischen Feminismus zu entwickeln. Die Matlary Haaland zum Beispiel sagt, wir müssen radikaler werden. Da braucht man jetzt nicht Angst davor zu haben, wenn man zuhört, wie sie das erklärt. Also eine katholische, eine radikalere Art des Feminismus muss darin bestehen, dass es Frauen nicht mehr benachteiligt, wenn sie Familie haben. Das ist bis jetzt so. Also der Feminismus der 70er Jahre, der 80er Jahre, der noch ein bisschen nachwirkt und vor dem man schon irgendwie Sorge und Angst haben kann, weil er eben so radikal und damit so unfruchtbar ist, der hat versucht, die Frauen voranzubringen, indem es sie gleichstellt mit den Männern. Und das sehen wir heute in der nordamerikanischen Gesellschaft, ein bisschen auch in der europäischen Gesellschaft. Frauen sind heute gleichwertig mit Männern auf einer beruflichen Ebene, solange sie kinderlos sind. Aber diese Perspektive geht eigentlich an der Realität vorbei. Denn Frauen wollen Familie, Frauen wollen mit Kindern sein, Männer auch, aber in nicht ganz so starkem Maße. Und darauf muss ein katholischer Feminismus überzeugende Antworten geben.
Eine Frau, die in Deutschland gerade sehr viel bewegt, ist die Familienministerin Ursula von der Leyen, die gerade auch versucht, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Frau ja zu unterstützen, zu fördern. Sie selber hat einige Kinder und sie ist als Ministerin engagiert, sie ist viel in den Medien, aber sie ist auch eine Reizfigur für viele. Letzte Woche war sie in Schweden, um zu lernen. Sie hat also bei den Schweden geschaut, wie Kinder ab 1 bis 5 Jahren schon in ein Komplettprogramm kommen können, um eben das zu vereinbaren. Schweden ist in einer Art, ja, manche sagen Vorbildfunktion, manche ist es aber auch eher was Abschreckendes. Wie sehen Sie diese Situation jetzt, die gerade politisch abläuft?
Also ich muss dazu sagen, dass ich die gesellschaftspolitische Debatte in Deutschland jetzt nicht Tag für Tag verfolge, weil ich eben hier in Rom wohne und für Radio Vatikan arbeite. Aber so natürlich kriegt man so ein bisschen mit, was da abläuft. Ich denke, man muss sagen, ganz klar, dass es in Sachen Familienarbeit einfach mal eine Asymmetrie zwischen Männern und Frauen, zwischen Müttern und Vätern. Und wir müssen aus einer katholischen Perspektive sagen, also diese Überschneidung der Tätigkeiten Familie, Beruf, das nimmt bei der Frau einfach andere Merkmale an als beim Mann. Es ist nicht alles bei allen gleich. Zum Beispiel, Sie haben es gerade angesprochen, Kinderbetreuung, wenn die Kinder klein sind, wollen viele Frauen Teilzeitarbeit. Das heißt, sie brauchen eine Kinderbetreuung, sie wollen aber auch im Beruf eine Teilzeitarbeit und das ist ja auch sehr sinnvoll. Und es ist klar, dass jede Familie das dann für sich neu austarieren muss, es immer wieder auch zu Neujustierungen kommen muss, gerade heute auch, wo die Lage auf dem Arbeitsmarkt für Männer und für Frauen schwieriger wird. In früheren Zeiten, glaube ich, war das schon klar, die Frau macht die Familienarbeit, der Mann bringt das Geld nach Hause, da braucht es dann auch keine außerhäusliche Betreuung. Und das war bestimmt übersichtlicher. Und dieses Modell ist aber heute, so über die Jahre gesehen, für Familien eben nicht mehr das, was gewünscht ist. Ich glaube aber, die Öffentlichkeit sollte sich sehr davor hüten, dieses traditionelle Modell der Familie gering zu schätzen oder gar Druck auszuüben. Also im Regelfall wird es auch heute die Mutter sein, die mehr Zeit für die Familie aufwendet. Und ganz interessant ist, ich habe mich in den letzten paar Monaten ein bisschen beschäftigt, auch in unserer Berichterstattung bei Radio Vatikan. Es gab vor ungefähr einem halben Jahr eine Seelsprechung, und zwar der Eltern der heiligen Therese von Lisieux, die im 19. Jahrhundert gelebt haben. Ich glaube, das ist ein ganz hilfreiches Beispiel für christliche Eltern, die beide arbeiten. Also die sind letzten Oktober als Paar selig gesprochen worden, Seligera, so heißt die Mutter der heiligen Therese. Die war nämlich berufstätig, der Vater natürlich auch. Die Mutter war berufstätig, sie war Spitzenklöpplerin in Alençon. Also das ist so das Herz der französischen Spitzenproduktion gewesen. Mit dieser Häkelspitze, mit dieser Klöppelspitze. Und sie war selbstständige Unternehmerin. Und dann kamen 9 Kinder. Und Célie Guérin hat aber nie aufgehört zu arbeiten. Sie war extrem erfolgreich. So erfolgreich, dass dann auch ihr Mann, der ursprünglich Uhrmacher war, in das Geschäft der Frau eingestiegen ist, sozusagen ihr Manager geworden ist. Diese gut bürgerliche Familie wäre eigentlich auf das Einkommen der Mutter gar nicht angewiesen gewesen. Célie Guérin hat aber gemeint, es wäre unverantwortlich von ihr Unternehmen aufzulösen, weil sie sich auch für ihre Arbeiterinnen so verantwortlich gefühlt hat. Die Töchter waren zeitweise, weil sie eben so eingespannt war, bei Betreuungspersonen außer Haus, das war nicht leicht. Célie hat sie aber, wenn sie da waren, also mit unglaublicher Fürsorge sich um sie gekümmert. Also man sieht schon an diesem Beispiel, die Doppelbelastung, die war zu keiner Zeit für die Frauen leicht. Das hat aber Célie Guérin nicht daran gehindert, eine herausragende Mutter und eine herausragende Katholikin zu sein. Also alle 5 Töchter, die überlebt haben, wurden Ordensfrauen. Und das sicherlich auch wegen des geliebten und gelebten Vorbilds von Religiosität und Verantwortung der Eltern. Also ein Beispiel, ein leuchtendes, herausragendes Beispiel, das uns der Papst hier auch mit dieser Seligsprechung vor Augen geführt hat.
Das ist sehr beeindruckend, vielleicht auch rückgefragt. Also keine dieser 5 hatte dann das Bedürfnis selber irgendwie oder diese Situation Mutter zu werden und Familie zu gründen, sondern sie hatten einfach den Ruf dann auch in die Ehelosigkeit.
Alle 5 sind tatsächlich Ordensfrauen bzw. Nonnen geworden, so wie Therese von Lisieux ja selbst, alle anderen auch. Ich glaube, man kann das dann nicht so betrachten, dass wenn man Ordensfrau wird, es ein totaler Verzicht auf Mütterlichkeit ist. Denn das wäre ja irgendwie eine biologische Fixierung auf das Muttersein. So sollten wir es in der katholischen Kirche gar nicht sehen, denke ich. Sondern es gibt das Wesen der Frau, das etwas Mütterliches hat, egal ob es jetzt zu einer biologischen Mutterschaft kommt oder nicht kommt. Wenn man in einen Orden eintritt, dann muss man seine Mütterlichkeit anders leben. Genauso, das gilt natürlich auch für Männer, die ehelos leben, für Priester, für Ordensbrüder, dass sie ihre Väterlichkeit auf eine andere Art leben müssen. Also da geht es einfach um diesen Faktor des Weitergebens, des Weiterschenkens, des für etwas Daseins auf verschiedene Weise.
Wie sieht denn die Kirche heute die Frau? Also wir haben jetzt, Sie haben gesagt, wir hatten diese Bewegung schon um die Jahrhundertwende vom 19. 20. Jahrhundert, wo Frauen angefangen haben, für das Bild der Frau in der Gesellschaft zu kämpfen. Sie ist ein bisschen, ja, Sie haben es auch erzählt, beim Feminismus in den Hintergrund geraten. Was sagt denn die römisch-katholische Kirche ganz offiziell zum Bild der Frau?
Also es gibt ja verschiedene lehramtliche Dokumente. Die sind alle entweder von Johannes Paul II. Selbst geschrieben worden oder in seinem Pontifikat. Ich möchte drei Dokumente kurz herausgreifen. Es sind die wichtigsten. Das erste ist Mulieris Dignitatem, ein apostolisches Schreiben von 1988 von Johannes Paul II. Dann hat er selbst nochmal einen wunderschönen Brief an die Frauen geschrieben. Nicht nur an die Katholikinnen, sondern an alle Frauen, die das lesen wollen, was der Papst ihnen heute in unserer gesellschaftlichen Lage zu sagen hat. Und schließlich und letztlich von 2004 ein Schreiben aus der Glaubenskongregation, das die Unterschrift von Kardinal Josef Ratzinger trägt, über das Zusammenarbeiten von Mann und Frau in der Gesellschaft und in der Kirche. Also Mulieris Dignitatem war das erste große Dokument überhaupt zur katholischen Sicht auf die Frauenfrage. Es ist für Katholikinnen eine echte Magna Carta. Und hat auch universales Interesse hervorgerufen. Das ist auch ein konkretes Programm für ein wahres und wirkliches Empowerment, wenn ich diesen Begriff nutzen darf, der 1995 in Peking bei der Weltfrauenkonferenz eigentlich entstanden ist. Und da geht's darum, dass die Verschiedenheit der Frau vom Mann auch im gesellschaftlichen Bereich als Reichtum angesehen werden muss. Und im Brief an die Frauen schreibt Papst Johannes Paul II. Dann, dass die Frau eine sehr ernste Aufgabe gerade für die zukünftige Weltgestaltung hat. Also es gibt anstehende Probleme, die werden in der Politik der Zukunft auch in immer stärkerem Maß die Miteinbeziehung der Frau erleben. Er nennt da also zum Beispiel Wanderbewegungen, Immigrationsbewegungen, nennt soziale Dienste, nennt Euthanasie, Drogen, Gesundheitswesen, Fürsorge, Ökologie und so weiter. Und diese Probleme, wenn wir uns das anschauen, haben sich ja in der Folge als immer schwerwiegender erwiesen. Man braucht sich dann nur heute die Verbreitung von Konflikten und Gewalt auf der Welt zu denken. Das Schreiben der Glaubenskongregation pocht sehr auf diese Verschiedenheit. Also Gott hat die menschliche Person als Mann und Frau geschaffen, auf zwei verschiedene und einander ergänzende Weise drücken sie aus, dass beide eben schön und wichtig sind. Er hat sie aber eben verschieden gemacht. Gleichwertig und gleich in der Würde. Also Mann und Frau haben den gleichen Abstand von Gott und werden auf gleiche Art und Weise geliebt. Und diese menschliche Geschlechtlichkeit ist aber, also es fragt sich auch, was bedeutet diese menschliche Geschlechtlichkeit, diese Tatsache der Schaffung als Mann und Frau. Und das Dokument kommt zu dem Schluss, dass es eine klare Orientierung auf den anderen hin ist. Also diese menschliche Fülle zeigt sich gerade in der Beziehung und in dem für den anderen Sein. Das heißt, der Mensch ist geschaffen, um Liebe zu schenken und Liebe zu empfangen. Das sagt dieses Dokument ganz klar aus.
Also verschiedene Dokumente, die vor allem auch noch von Johannes Paul II. Stammen, in denen er das Bild der Frau in der heutigen Gesellschaft beschrieben hat. Da haben wir jetzt einiges gehört. Ja, dieses traditionelle Bild, was wir haben in unserer Gesellschaft, Kinder, Küche, Kirche, die drei Ks, die sind heute auf die Frau einfach nicht mehr anwendbar.
So ist es.
Inwiefern machen denn die Männer da mit?
Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Ich glaube, was der kämpferische, radikale Feminismus früherer Jahrzehnte übersehen hat, ist, dass man gegen die Männer nicht ankämpfen darf, denn ohne Männer geht es nicht. Wenn wir uns in unsere Trotzecke verkrümeln als Frauen, werden wir nicht zu einem Ausgleich kommen, werden wir einfach in dieser Frage nicht vorbeikommen. Wie weit da Männer jetzt mitspielen, ist zum Teil eine charakterliche Frage, aber ich glaube, man kann schon beobachten, dass in den letzten, sagen wir mal, 10 oder 20 Jahren das Interesse von Männern an Familienarbeit doch sehr gewachsen ist. Und das muss man natürlich auch sozial und politisch begünstigen, mit verschiedenen starken Anreizen zum Beispiel. Also ich nenne etwa die Männerkarenz. In skandinavischen Ländern ist das schon sehr weit gediehen. In skandinavischen Ländern nehmen mittlerweile sehr viele Männer diese Männerkarenz in Anspruch. Und man erzählt dann immer wieder und liest dann in den Medien, dass sie überrascht, wie schön das ist, in Karenz zu sein und sich mal eine Zeit lang, ein paar Monate voll und ganz um die Kinder zu kümmern. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Männer da mit ins Boot holt, dass man ihnen erstmal das schmackhaft macht, vielleicht so nach dem alten Motto, halb zog sie ihn, halb sank er hin. Und wenn es sich dann mal herumgesprochen hat, dass es was Schönes ist, dass es immer mehr Männer machen und dass es auf diese Weise auch bei den Unternehmen dann mal ankommt. Aber es sind halt die Anreize, die zum einen von den Familien kommen müssen, ganz stark, und davon den katholischen Laien auch, und zum anderen von der Politik. Man kann nicht erwarten, dass solche Initiativen von der Wirtschaft ausgehen.
Was mich noch interessieren würde, jetzt auch in anderen Gesellschaften, anderen Religionen, wir haben jetzt sehr, sehr viel über uns gesprochen und die römisch-katholische Kirche schon mal mit dem Schwerpunkt auf den deutschsprachigen Raum. Sie lassen sicher auch einiges aus dem italienischen Raum mit einfließen in Ihre Erfahrungen, weil Sie ja in Rom leben. Mhm. Können Sie vielleicht, das ist natürlich ein ganz eigenes Thema, aber doch nochmal kurz schildern, wie das so ein bisschen in anderen Religionen ist, in anderen Gesellschaftsstrukturen, ohne jetzt zu tief drauf einzugehen, aber es ist doch unterschiedlich, wie die Frau heute gesehen wird, oder?
Ja, das ist richtig. Ich muss auch gleich voranschicken, meine Kenntnisse sind da nicht wahnsinnig gründlich, aber natürlich kann ich und sage auch gerne etwas dazu. Man kann nämlich allgemein sagen, dass die Frau im Christentum bedeutend besser wegkommt als in anderen Religionen. Also der Erste, der das vertreten hat, war schon der heilige Paulus mit dieser Aussage, ihr seid alle eins in Christus, also nicht mehr Jude, nicht mehr Grieche, nicht mehr Freier, nicht mehr Sklave, nicht Mann, nicht Frau, sondern ihr seid alle eins in Christus. Das heißt, die Geschlechter sind im Christentum gleichrangig angelegt. Und das war die eigentliche Sensation. Man kann natürlich und muss auch dazu sagen, dass sich das im Recht und im Alltagsleben des Abendlandes, also diese Gleichheit der Geschlechter, nur sehr langsam durchgesetzt hat. Dass es da auch echte Rückschläge gab, Stichwort Hexenprozesse, obwohl man das auch wiederum gerechterweise einordnen müsste in den Gesamtkontext, also etwa zeitgleich wie Frauen da in anderen Religions- und Rechtskontexten, was sie gegolten haben. Wenn wir jetzt auf die anderen Religionen kurz einen Blick werfen, ich erinnere die Scharia im Islam, also das islamische Recht, je nachdem wie und wo und von wem dieses Religionsgesetz ausgelegt wird, kann es doch recht frauenfeindliche Züge annehmen. Also in einigen islamischen Ländern sind Frauen zum Beispiel nicht erbberechtigt oder ihre Aussage vor Gericht gilt nur halb so viel wie die eines Mannes. Und das besondere Problem im Islam ist, denke ich, dass er eine Trennung von Staat und Religion ja eigentlich nicht vorsieht. Das heißt, eine zivile Rechtsprechung, so wie bei uns, gibt es nicht in jedem muslimischen Land. Und das heißt, das Frauenbild des Islam kommt eins zu eins, wie es im Koran steht, auch in der Rechtsprechung zur Anwendung. Und das ist mancherorts sehr problematisch. Eine andere Religion, also Buddhismus zum Beispiel, da muss man ja von Reinkarnation zu Reinkarnation steigen, bis man die Höchststufe erreicht hat, bevor sich die Seele im Nirvana auflösen kann. Ja, und was ist diese Höchststufe? Man muss als Mann wiedergeboren werden. Das ist die Höchststufe, bevor man überhaupt ins Nirvana gelangen kann. Das ist an sich frauenfeindlich. Und dann im hinduistischen Religionskosmos, also ich habe mehrere Indienreisen gemacht, das ist natürlich auffallend, dass es da hunderttausende Göttinnen gibt. Das ist nicht untertrieben. Es gibt mindestens so viele Göttinnen wie Götter. Aber die Frau als solche, die Frau heute, tritt öffentlich wenig in Erscheinung. Ihre Sphäre ist auf das Häusliche beschränkt obwohl es immer wieder, das muss man auch sagen, wichtige indische Politikerinnen gegeben hat. Aber die Hauptaufgabe der Frau im Hinduismus ist tatsächlich Familie und ist Kinder. Vor allem Söhne stehen im hohen Kurs. Es gibt in Indien zum Beispiel sehr viele selektive Abtreibungen, so viele wie sonst nur in China mit der Einkindpolitik, das gezielt, sobald sich herausstellt, der Fötus ist ein Mädchen, dass es abgetrieben wird. Im Judentum, wie schaut es da aus? Da war zur Zeit Jesus, und das wirkt auch heute noch nach, dass Kinder kriegen eine echte Frauenpflicht. Unfruchtbare Paare waren sozial geächtet. Und die Ursache wurde der Frau zugeschrieben. Aber so, wenn wir da zurückgehen, diese 2000 Jahre im ganzen antiken Kontext, ob Israel, ob Griechenland, ob Ägypten, war die Frau über den Mann definiert und über das Kinderkriegen. Dasselbe haben wir heute noch im Islam. Und damals hat Jesus schon eine ganz unerhört neue Perspektive geboten. Er hat die Frau als solche wahrgenommen, und im Christentum haben dann eben plötzlich Mann und Frau denselben Abstand von Gott, und das war eine echte Revolution. Da liegt auch durchaus gesellschaftlicher Sprengstoff drin und legte eben weitergedacht über die Jahrhunderte dieses Christentum bis in unsere Zeit hinein, legt das den Grundstein für eine echte Befreiung, für eine echte Emanzipation der Frau.
Also im Vergleich kommt das Christentum sehr gut weg, was das Bild der Frau angeht. Ist denn das Christentum falsch verstanden worden, dass man heute das Gefühl hat, ja, in der Kirche hat die Frau auch noch nicht so sehr ihren Platz? Ist da ein Missverständnis da, oder ist es einfach auch von anderen Leuten so propagiert?
Ja, also ich glaube, wenn wir so in Jahrhunderte Schritten durch die Zeit gehen und mit dem Schatz, den wir da mitgekriegt haben im Christentum, natürlich kommt es und muss es immer wieder zu Neuinterpretationen dessen kommen, was wirklich Gottes Wille ist. Und da gab es Missverständnisse, wie wir heute klarer sehen. Also Hexenverbrennung war mit Sicherheit nicht Gottes Wille, oder die Inquisition mit Methoden, die heute also auf Protest stoßen, zu Recht, war sicherlich nicht Gottes Wille. Ob es eine Fehlinterpretation auch heute gibt, ja, man muss davon ausgehen, dass wir irgendwie auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer wieder draufkommen werden, dass wir auch heute es vielleicht nicht richtig sehen. Wir schreiten ja voran in die Zeit. Das Christentum braucht ein Aggiornamento, wie das heißt, eine Neusicht über die Zeit hin auf das, was heute aktuell ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, wir sind mitten im Gespräch, jetzt, wo auch es darum geht, wie die Rolle der Frau heute in der Kirche und in der Gesellschaft stattfindet. Und ja, für mich noch wichtig, Frau Seiler, Sie arbeiten ja selber bei Radio Vatikan. Sie haben gesagt, 50-50 ist so das Verhältnis von Männern zu Frauen. Hm. Können Sie es ein bisschen schildern? Wie funktioniert denn dort, auch bei den Redakteurinnen vor allem, oder auch so, dieses Zusammenspiel von Familie und Beruf?
Also, wenn ich das auf den Mikrokosmos von unserer deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan herunterbreche, dann ist es im Moment so, wir haben einen Familienvater, wir haben einen werdenden Familienvater, wo es in 2 Monaten soweit ist, und die anderen haben noch keine Kinder. Wir haben auch bis vor kurzem einen Pater unter uns gehabt, unter unseren Kollegen, und es bietet die Arbeit bei uns, wie soll ich sagen, sie bietet sehr viel Freizeit, weil man unsere Arbeitszeiten sehr flexibel nennen kann. Und gerade unser Familienvater, der weiß das wahnsinnig zu schätzen, dass man da halt einfach mal, wenn man sich vorher abspricht, um 3 nach Hause gehen kann und die Kinder von der Schule und vom Kindergarten abholen kann. Seine Frau ist gerade eingestiegen mit einem Vollzeitjob, und er sagt, das würde eigentlich in einem anderen Beruf nicht gehen, dass man so flexibel ist, sodass man auch mal um 13 Uhr erst in die Arbeit kommen kann, weil Elternsprechtag war und da wollen beide Elternteile dabei sein. Das funktioniert, es ist viel Absprache, es ist auch bis jetzt so gewesen, dass es nur ein Familienvater ist. Man wird sich das immer neu zusammenstreiten und austarieren müssen. Es ist wahrscheinlich in der Redaktion so ein bisschen wie in jeder Familie auch, nicht? Man muss ja eng zusammenarbeiten. Wir sind jetzt auch nur relativ wenige, wir sind 5 Leute plus Pater Gemmingen als unser Chef. Es funktioniert, es ist ein eingespieltes Team, es ist viel Koordination dabei.
Und auf den Vatikan insgesamt bezogen, es gibt ja dort Frauen auch in leitenden Positionen. Können Sie uns da, Sie haben ja in Ihrem Buch Frauen im Vatikan da einige Porträts auch geschildert. Können Sie uns da mal ein Beispiel nennen, wie dort das geschieht, dass eine Frau im Vatikan arbeitet und auch, ja, wie das das Bild der heutigen Gesellschaft prägen kann.
Ich glaube zunächst mal, dass es ganz wichtig ist, dass überhaupt Frauen im Vatikan arbeiten. Und zwar je mehr ganz normale Laien, je besser. Ganz normale Laien, darunter verstehe ich Familienmütter, um es ganz konkret zu sagen. Denn viele, die da arbeiten, sind natürlich auch Ordensfrauen, die sind auch ganz wichtig, weil sie eben auch dieses Charisma, diesen Genius der Frau, von dem Johannes Paul II. In seinen Dokumenten spricht, immer wieder einfließen lassen. Eben dieses mütterliche Art, diese mütterliche Weise zu denken. Ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, damit die Priester, die überwiegend in diesem Staat arbeiten und in dieser Kurie arbeiten, auch wissen, für wen sie arbeiten. Denn man muss sich ja vor Augen führen, die Kirche ist ja nicht für die Priester da, für die Bischöfe da, für die Kardinäle und auch nicht für den Papst, sondern umgekehrt. Die Kirche ist ein Dienst an den Gläubigen. Und damit man besser weiß, wofür man arbeitet, finde ich die Präsenz von Frauen ganz unerlässlich. Und das ist auch ganz interessant, was mir erzählt hat, zum Beispiel die Barbara Hallensleben. Barbara Hallensleben ist eine herausragende Theologin, eine Dogmatikprofessorin in Fribourg in der Schweiz, die gleichzeitig auch einen Lehrstuhl für Ökumene hat. Und die arbeitet als eine von zwei Theologinnen im wichtigsten theologischen Beratungsgremium des Heiligen Stuhles. Das ist die Internationale Theologische Kommission. Und die hat mir erzählt, wissen Sie, als wir da hingekommen sind zum ersten Mal bei unserer Ernennung, das ist mittlerweile auch schon 4-5 Jahre her, da haben mir die anderen Theologen, Bischöfe, wie auch immer gesagt, es ist gut, dass Sie da sind. Allein dadurch, dass Sie da sind, verändert sich die Gesprächsatmosphäre. Sie hat gesagt, nun bin ich eine Frau und ich kann ja mein Frausein nirgendwo herausnehmen. Ich weiß also nicht, wie es ohne mich wäre. Ich glaube aber, dass das Gesprächsklima einfach menschlicher wird. Dass es da dann nicht mehr so drauf ankommt, dass sich einer selbst darstellt, sondern dass es mehr auf die Sache ankommt, dass ein mehr menschlicher Atem durch diese Arbeit weht. Und ich habe das eine sehr, sehr interessante Aussage gefunden, muss ich sagen. Also so ein Hineintragen des Weiblichen in ein ganz männliches, männlich orchestriertes Arbeitsumfeld. Das gibt immer wieder neue Konstellationen, es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Es sind aber Herausforderungen, denen die katholische Kirche an ihrer Spitze sich stellen muss, denke ich.
Das kann ich bestätigen. Also ich arbeite viel in Teams, auch mit Frauen. Und es ist sehr bereichernd, einfach die verschiedenen Momente zu spüren. Sie sagen, die Gesprächsatmosphäre, die entsteht, aber auch die Ideen, die mit einfließen, die Wärme, die oft mit da ist, oder auch die Sicht für den Menschen, all diese Dinge, die dort mit einspielen, also das erlebe ich auch als sehr, sehr wertvoll.
Ja, und dann sagt man ja auch oft, Frauen haben irgendwie so einen praktischen Zugriff, einen sehr, also nicht so abgehoben und theoretisch und sich in irgendwie was wäre wenn Fragen sich vergehend, sondern einen sehr praktischen Zugriff. Ich kenne auch Pfarrer, die sagen, also in meinen Gemeinderäten lege ich ganz viel Wert drauf und in Gremien, dass da Frauen dabei sind, um das Ganze ein bisschen mehr zu erden. Und Frauen haben dann auch diesen, ich weiß nicht, wie sie das erleben, die sind so multitaskingfähig, nachdem viele von ihnen eben zu Hause Familie haben und vieles parallel im Blick haben müssen, bringt das diese Perspektive einfach ein, die Perspektive auf das Leben, auf das, was wahr ist, auf das, was real ist, und das bringt die Sache oft voran.
Liebe Hörner und Hörer, wir glauben, dass unser Gebet etwas bewirkt. In diesem Sinne auch dieses Gebetsanliegen des Heiligen Vaters, dass die Frau in der heutigen Gesellschaft, dieses Bild der Frau an Wertschätzung zunimmt und dass es also sich gut entwickelt. Und gleich geht's weiter hier bei der Lebenshilfe. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Gudrun Seiler. Sie ist Journalistin und Buchautorin und Redakteurin bei Radio Vatikan in Rom. Wir haben eine erste Hörerin, Schwester Franziska aus Freiburg.
Ja, grüß Gott. Ich möchte ganz herzlich danken, Frau Seiler. Wir haben Ihr Buch gelesen. Ich rufe aus dem Kloster an, mit großer Freude bei Tisch. Und es war wunderbar. Und als ich gehört habe, Sie machen heute die Sendung, habe ich mich sehr gefreut und höre Sie mit großem Interesse. Und mein Gebetsanliegen ist auch, dass die Familien, also die Frauen als Mutter und in der Familie wieder mehr geschätzt sind und eben auch das einbringen können, was die typische Berufung der Frau ist. Das sehe ich als Gebetsanliegen in erster Linie an. Also wir hören immer mit großer Freude Radio Vatikan, freue mich immer und auch Ihr Buch und ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen, Schwester Franziska, da haben Sie mir jetzt wirklich eine große Freude gemacht, wenn Sie sagen, Sie haben das Buch sogar bei Tisch gelesen.
Ja, wir haben es bei Tisch gelesen.
Das freut mich.
Wunderschön.
Danke.
So, vielen Dank, Schwester Franziska, und liebe Grüße nach Freiburg.
Ja, danke vielmals. Alles Gute. Dankeschön.
Eine Hörerin hat angerufen und hat gesagt, vielleicht auch ein ähnliches Gebetsanliegen. Es ist ja so, wenn man heute Frau ist und dazu noch gläubig. Und dann hat man die Situation, man steht in der Gesellschaft doch ziemlich seltsam da. Also so ein bisschen diese Situation einer Isolierung. Wenn man als Frau auch noch gläubig ist, ja, wie geht's einem da? Frau Seiler, was meinen Sie?
Was meine ich dazu? Ich meine und hoffe und meine auch zu beobachten, dass sich das wieder ein bisschen ins Bessere wendet. Wie ich auch schon vorhin gesagt habe, wir sollten uns ja auch wirklich hüten, und das sage ich immer wieder, Frauen, die sich ganz für die Familie entscheiden, eben auch aus religiösen Gründen, weil sie spüren, dass es richtig ist, dass wir die irgendwie kleinreden oder nicht zu Wort kommen lassen oder geringschätzen. Also gerade in der Wertschätzung von Familienarbeit ist schon noch einiges zu tun. Da hat die Hörerin sicherlich recht.
Ulrike Teusener aus Baden-Württemberg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Guten Morgen, Herr Klose. Guten Morgen, Frau Seiler. Sie haben die heilige Therese am Anfang ins Gespräch gestellt. Und da wollte ich eigentlich dazu bemerken, dass es sehr gefährlich ist, die damalige Zeit mit der heutigen zu vergleichen. Also ich habe ihre Biografie auch gelesen. Und da wurde ja jedes Kind in eine Bauernfamilie gegeben, zu einer Amme, das erste Jahr. Und ich denke, also das würde ja in der heutigen Zeit an Brutalität, wäre es ja irgendwo kaum zu überbieten. Und also ich halte das doch für sehr gefährlich, das jetzt irgendwie so auf die Fahne zu schreiben und in Vergleich zu setzen mit unserer heutigen Zeit. Und dann hätte ich noch eine andere Frage, und zwar, ich kenne sehr viele Gemeindereferentinnen, Pastoralreferentinnen, die also für die Frauenfrage auch sehr aufgeschlossen sind. Nur fällt mir öfter oder des Öfteren auf, dass doch der Wunsch besteht, dem Priester gleichgesetzt zu werden, also auch zelebrieren zu dürfen oder mehr Aufgaben zu bekommen in der katholischen Kirche. Ich persönlich halte es für gefährlich, und jetzt hätte ich einfach gern mal, weil Ihre Aussage, die klang schon etwas danach, dass sich da auch eine Veränderung ergeben muss. Und jetzt hätte ich einfach gern mal die Frage, wie stehen Sie dazu?
Also,
ich höre mir nachher an.
Ja, gerne. Ja. Frau Teusner, vielen Dank für den Anruf. Alles Gute. Also können wir vielleicht mit der ersten Frage einsteigen, wo es um Therese von Lisieux ging. Und diese Frage, kann man das auf heute noch anwenden? Müsste man da nicht noch stärker absetzen?
Also ich denke, soweit ich informiert bin, hat die Mutter von Therese von Lisieux ihre Kinder nicht weggegeben, weil sie sie weggeben wollte. Sondern die hatte eine Brustverletzung. Die konnte ihre Kinder nicht stillen. Und deswegen musste sie sie also unter größten seelischen Qualen eigentlich weggeben. Und klar, wenn wir das aus der damaligen Zeit sehen und auch aus der heutigen Zeit sehen, ist das nicht optimal. Also gerade das erste Jahr ist ja ganz grundlegend für die Mutter-Kind-Beziehung. Die allerersten Monate, aber bis hin eben zum ersten Jahr. Also da sollte auf jeden Fall das Kind bei der Mutter sein, so viel wie möglich. Man kann es auf keinen Fall als Ideal hinstellen, weder damals noch heute, dass diese Amme, also dass die Kinder zu der Amme gegeben wurden. Es war der Zwang der Umstände, ganz einfach.
Also ich denke, da schwingt auch sehr viel mit, was Sie sagen, wie welcher Kummer auch für eine Mutter da ist, die versucht, Beruf und Familie zusammenzubringen.
So ist es, ja.
Wenn sie eigentlich Zeit haben möchte für ihre Kinder, sie erziehen möchte. Und die Frage ist, wie geht das, auch wenn ich dann trotzdem noch einen Beruf mitleben soll, mitleben muss. Wir wissen ja auch um die Wirtschaftskrise, die im Moment gerade so in uns alle betrifft. Wie kann man das als Familie dann noch leben, wenn die Frau dann arbeiten gehen muss? Und all diese Fragen, kommt in diesem Beispiel für mich sehr gut rüber, welcher Schmerz auch da noch mitschwingt bei einer Mutter, die eben das versucht zusammenzubringen, beruflich und eben auch von der Familie her.
So ist es, ja. Und das ist auch, was ich gesagt habe, es ist zu keiner Zeit leicht gewesen und es ist auch heute nicht leicht. Und es ist mit Opfern verbunden, diese Mehrfachbelastung, diese Doppelbelastung. Aber es geht ja auch im Zusammenleben immer um Opfer. Also es gibt ja keine Ideale, es gibt einfach die Realität. Und man muss schauen, dass man mit seiner christlichen Identität in diesen Sachen vorangeht. Also, dass man Wege findet, die man mit seiner ureigenen Berufung als Frau, als Mann, als Mutter, als Vater vereinbaren kann. Oft sind es Zwänge oder Umstände. Also, dass mal der Mann zu Hause bleibt, weil er keine Arbeit hat zum Beispiel, und die Frau wird in die Alleinverdienerrolle vielleicht sogar gedrängt. Und dann muss man aber halt auch immer, je nachdem wann und wie sich das ändert, die Sache neu betrachten. Diese Flexibilität, glaube ich, macht vielen Menschen heute Angst, weil es früher einfach einfacher war. Da ist man in einen Beruf gegangen, hatte sein Auskommen für sein Leben lang. Es war der Mann, der das Geld nach Hause gebracht hat. Es war die Frau, die ihre Arbeit zu Hause gemacht hat, die dem Mann den Rücken freigehalten hat, die für Kindererziehung verantwortlich war. Aber es ist eben, wie gesagt, ein Modell, das für viele heute nicht mehr ideal ist. Also mit dem sie sich nicht mehr anfreunden können, aber halt nicht für alle. Für manche gilt auch noch, und mit Leib und Seele, dieses traditionelle Familienmodell, das immer mehr gering geschätzt wird und wo wir uns wirklich hüten sollten, das zu belächeln.
Die zweite Frage von Frau Teusner ging in Richtung Berufe der Frauen in der Kirche. Mhm. Ja, Gleichstellung der Frau, auch was den Priesterberuf angeht, ist ja ein Thema, was manche Christen immer wieder versuchen reinzubringen, weil sie glauben, dann haben wir eine Gleichberechtigung. Die Kirche sieht das ein bisschen anders. Die Priester sind Männer, die Frauen haben aber auch ihren Beruf in der Kirche. Wie ist da der aktuelle Stand und wie stellt sich es für Sie dar?
Also es ist ganz klar, dass in der katholischen Kirche es ein Frauenpriestertum nicht gibt. Es gibt auch, wie wir wissen, Katholikinnen, die sich mit Leib und Seele zum Priesteramt berufen fühlen. Einige haben sich zu Priesterinnen weihen lassen. Ich setze das jetzt unter Anführungszeichen, die Priesterinnenweihe. Ich glaube, das war eine Verzweiflungstat. Denn es ist ja in der Tat so, dass es für Frauen, die ihr Leben ganz Gott schenken wollen und geschenkt haben, es gibt kein Pendant zum Amt des katholischen Priesters. Und das sagte mir eben auch die Theologin Barbara Hallensleben, die ich interviewt habe. Es gibt kein Pendant für die Frau zum Amt des katholischen Priesters, und das ist für manche eben sehr schmerzhaft. Ich würde mich davor hüten, eben zu sagen, dass diese Frauen sich nicht wirklich berufen fühlen. Ich denke, eine Berufung ist eine wirklich sehr persönliche Sache. Da sollten wir uns von außen kein Urteil anmaßen. Aber wir wissen eben, dass für die katholische Kirche ein Frauenpriestertum nicht vorgesehen ist. Und diesbezüglich zeichnet sich auch keine Modifizierung in der Argumentation ab, denke ich. Was mich an dieser ganzen Debatte um ein Frauenpriestertum so stört, ist, dass in der Kirche scheinbar nur jemand, was gilt, der Priester ist. Das ist ja, das liegt in dem zugrunde, also dieser ganzen Debatte. Und das ist aber einfach nicht so. Das stimmt nicht. Und das ist ein Klerikalismus, den wir eigentlich längst hätten überwinden sollen und wo schon im Zweiten Vatikanischen Konzil gesagt worden ist, es gibt die Zusammenarbeit von Priestern und Laien, das muss eine fruchtbare Zusammenarbeit sein, aber eben eine Zusammenarbeit und keine Überschneidung. Es ist ein Klerikalismus, wenn wir vom Frauenpriestertum reden, und das wollen wir nicht. Wir wollen als Laien in der Kirche tätig sein und nicht Männer und Frauen als Priester gleichzeitig. Das gibt es bei uns nicht.
Gut, Frau Krieser.
Ja, ich rufe aus der Schweiz, selber bin keine Schweizerin. Ich möchte aus meiner eigenen Erfahrung etwas sagen. Ich habe hin und her überlegt, ob ich soll überhaupt anrufen. Sie haben in vielen Sachen recht, natürlich die Berechtigung und so weiter. Wir hören schon seit Jahrzehnten. Ich finde Emanzipation, das ist etwas Positives, aber wenn ich höre Feminismus, alles mit Ismus, das ist mit Fanatismus, finde ich, zu tun hat. Und eigentlich hat nicht mit etwas Gesundem zu tun. Ich muss sagen, ich habe lange in Deutschland studiert und mein Studium habe ich selber sozusagen verdient. Die Arbeit war gerade in der Familie. Das war eine Familie, das war Ärztefamilie, andere, das waren Musiker. Und ich habe erlebt, die Kinder auf eigene Haut, also ihre Leid. Und eine Mutter war sehr einfühlsam und hat sich sehr zurückgehalten von dem Beruf. Also hat sie nur 40% gearbeitet. Ich muss sagen, das Kind hat dann mehr profitiert und trotzdem war eine Zerreißprobe, also 3 Jahre. Ich habe sehr darunter gelitten, weil das Kind mochte ich. Soweit mein Studium wollte ich perfekt machen, so wie die Arbeit mit den Kindern. Ich habe sie immer gerne gehabt. Und die andere, die Ärztin, sie war... hat überhört das Weinen und Leid des Kindes. Und dann, wo kam meine Entscheidung zu heiraten, habe ich mir hin und her überlegt, wie soll mein Leben aussehen. Und mein Mann ist, muss ich sagen, sehr einfühlsamer Mann. Und er war noch nicht mit zweiten Beruf fertig. Er ist Theologe und Steinmetz Bildhauer. Und er hat gesagt, er verzichtet auf seine zweite Ausbildung, wenn ich möchte mich also weiter in die Karriere setzen oder meine akademische Bildung weiter fortsetzen. Und dann habe ich mich gefragt, nicht mein Mann, sondern Gott und mein Gewissen, was eigentlich mein Herz sagt. Und das habe ich mir nicht vorgestellt, dass ich dann mein Mann mit so kleinen Säugling, der muss gestillt werden. Ich gehe dann in den Beruf und er sitzt zu Hause. Dann habe ich gesagt, nein, weil ich selber als Kind sehr gelitten habe und viele Schaden getragen habe, dadurch, dass meine Mutter voll gearbeitet hat und mein Vater auch dann nicht, weil er hat einen Unfall gehabt. Das war mein Glück eigentlich, dass jemand zu Hause war. Und ich war ein Jahr bei einer Arme und dann war ich in der Krippe und ich habe psychische Folgen. Also sehr, sehr schwere Zeit war für mich. Ich habe sogar Bilder, die mich lange getragen haben. Und durch Christa Mewes und durch solche tiefen Psychologen, die heutzutage bin ich in Freunde, im Verein der Freunde der Christa Mewes und ihre Bücher haben mich erleuchtet. Auch einige Seelsorger haben mir geholfen, ein Gleichgewicht wiederzufinden.
Und Frau Krieser, ganz herzlichen Dank, dass Sie
uns das schildern. Ja, und jetzt habe ich ein Kind und bin sehr froh, dass ich noch die Zeit genieße zu Hause und mein Mann kann sich der Arbeit widmen. Er ist jetzt in Pastoralarbeit und sage ich, wir brauchen wirklich Mütter, die gewisse Zeit wollen der Familie, für die Familie sein. Ja,
und ja, vielen Dank für dieses wunderbare Beispiel, wie man auch Familie und Beruf zusammenbringen kann, wie Sie auch Ihren Weg geschildert haben, Frau Krieser, dieser Entscheidung, denn es ist keine leichte Entscheidung, in die die Familien da hineingenommen sind. Soll ich wie kann ich das leben? Ja, Frau Seiler, wenn Sie auch noch was dazu sagen möchten.
Gerne, also das sehr eindrucksvoll gefunden, dieses Beispiel so ganz aus der Lebenspraxis. Ich glaube, wirklich fundamental, wenn wir über Vereinbarkeit von Beruf und Familie reden und die Familie als solche und was sie braucht, ganz wichtig ist da die Entscheidungsfreiheit. Also Entscheidungsfreiheit der Betroffenen in der Familie. Niemand darf einem Paar vorschreiben, wie sie leben müssen. Also jedes Mittel, das die Freiheit des Individuums ausschaltet, ist auf jeden Fall einmal das schlechtere Mittel. Und da gibt es staatlich verordnete Lebensmodelle, wie immer sie sind, ob sie Richtung
Frau am Herd oder alle in die Erwerbstätigkeit von der Stunde Null an gehen, die haben alle etwas Totalitäres. Also Entscheidungsfreiheit würde ich da wirklich über alles stellen. Da kann man dann aber auch einfach nur sagen, was wir tun können als Kirche, als Christen, wir können die Individuen stärken. Und wir können in der Politik als Laien, als Christen, können wir Rahmenbedingungen schaffen. Also eben zum Beispiel starke Anreize bieten, zu Hause zu bleiben, für Väter gerade. Und das muss von der Politik ausgehen, es muss von den Eltern ausgehen und da muss dann der Funken überspringen. Aber ich glaube, Entscheidungsfreiheit ist in der Hinsicht wirklich das Gebot der Stunde.
Frau Seiler, ganz herzlichen Dank. Sie haben uns in diesem Gebetsanliegen des Heiligen Vaters, dass die gesellschaftliche Rolle der Frau überall auf der Welt mehr geschätzt wird. Sie haben uns damit reingenommen. Ich denke, wir können nun dieses Gebetsanliegen stärker besser unterstützen, können uns damit einklingen. Ich bin auch froh für die Beispiele, die wir jetzt auch durch die höheren Anrufe noch bekommen haben, weil es das Ganze noch plastisch vertieft hat. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute auch für Ihre Arbeit bei Radio Vatikan.
Vielen Dank.
Und ja,
auch Ihnen alles Gute.
Herzlichen Dank.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Liebe Hörer und Hörer, diese Sendung, ja, Sie können mehr Informationen über diese Sendung bekommen, zum Beispiel auch, wie Sie an diese Schreiben von Johannes Paul II., Mulieris Dignitatem, das ist ein Schreiben über die Würde der Frau und ihre Berufung, herankommen, oder auch diesen Brief an die Frauen, den Johannes Paul II. Geschrieben hat, habe ich im Internet für Sie hinterlegt. Und zwar können Sie das abrufen beim Hörerservice von Radio Horeb. Das ist die Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte vor die 0049 und dann 75 25 75 25. Der Hörerservice von Radio Horeb ist für Sie da, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr. Wenn Sie eine CD bestellen möchten, diese Sendung nochmal anhören oder an die andere weitergeben, wenden Sie sich bitte an den CD-Dienst von Radio Horeb oder Sie schauen im Internet unter www.horeb.org und dort unter herunterladbare Sendungen und einen Podcast, wo Sie auch unter der Lebenshilfe diese Sendung nochmal anhören können und herunterladen können, auch um sie weiterzugeben. Alles Service von Radio Horeb für Sie, damit Sie ja sich das nochmal vertiefen können oder an andere weitergeben können. Ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben. Ich verabschiede mich, Bodo Klose, und wünsche noch einen schönen Tag.